Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, der Morgen war auch wunderschön für euch. Für mich war er wunderschön. Ich war heute Morgen schon mit dem Hund raus und habe mich gefreut über den Sonnenaufgang. Und einige, die ich heute Morgen begrüßt habe, haben das auch schon selbst so gesagt, boah, was war das heute Morgen schön. Nicht so trüb, wie es manchmal im Januar ist. Und an solchen Tagen kann man denken, ach, so könnte es eigentlich bleiben, jetzt könnte der Frühling kommen, ne? Und manchmal denkt man ja, gibt es so Situationen, wo man denkt, so wie es jetzt ist, ist es prima, so kann es bleiben. Und vielleicht gibt es auch in eurem Leben Tage oder Momente, wo ihr euch gewünscht habt, die Zeit würde stehen bleiben. Eine nickt schon mal, ja. Weiß nicht, an was du denkst, das kannst du mir vielleicht hinterher erzählen. Vielleicht Momente, wo ihr irgendwo am Strand war, Sonnenuntergang, alles ist klasse, Glas Wein in der Hand. Oder der erste Kuss, Partner im Arm und denkt, yo, das ist so schön, jetzt muss die Zeit stehen bleiben. Wer kennt sowas aus seinem Leben? Mein Handzeichen. Ja, sehr schön. Ich auch. Ich erzähle euch jetzt heute von dem vielleicht schönsten Tag in meinem Leben. Und habe euch dazu ein Bild mitgebracht. Ich mache euch jetzt mal ganz neidisch. Und zwar, kannst du das Licht hier oben noch ausmachen? Dann sehen wir das vielleicht noch besser. Sehr schön. Ja, das ist das Gipfelkreuz vom Elsighorn. Für diejenigen, die interessiert sind, wo das ist im Berner Oberland in der Schweiz, zwischen Adelboden und Kandersteg. Und man sieht da hinten Blümlis Alphorn, morgens zwischen 5 und 6 Uhr ist das Bild gemacht. Wenn man noch ein bisschen weiter schwenken würde nach links, dann sieht man ein Eigermönch Jungfrau. Und wenn man dann noch weiter schwenkt, sieht man die Sonne aufgehen, unten den Thunersee. Also wunderbar. Das ist ein total schöner Sonnenaufgang da gewesen. Vielleicht kann man ganz rechts unten in der Mitte ist so ein kleiner roter Punkt. Das ist mein Biwaksack, da habe ich nachts geschlafen, schon den Abend im Sonnenuntergang genossen, nachts sternklarer Himmel, Milchstraße, Hauch von Ewigkeit da oben. Vielleicht kennt ihr das und man sieht, wenn man auf dem Berg ist, in die nächsten Bergketten, man hat einen Weitblick, es ist gigantisch. Du stehst oben auf dem Berg und hast die Freiheit. Und unten im Tal, das sind die Sorgen und der Krach und die Handys und die Kinder, die manchmal nerven und so. Und hier oben bist du ganz allein. Freiheit. Und ich habe jede Minute genossen und geguckt, welcher Berg kriegt als nächstes Sonne ab. Und ich wollte gar nicht weg da oben. Da habe ich gedacht, so müsste es immer bleiben. Sorgenfrei, alles ausgeblendet, nur ein Hauch der Ewigkeit. Ja? Jetzt seid ihr genug neidisch geworden und ich will euch jetzt nicht nur von meinem Urlaub erzählen, sondern sagt ihr nachher, ja, der spricht ja gar nicht über Gottes Wort. Deswegen schauen wir jetzt auch in die Bibel, denn der Wunsch, die Zeit festzuhalten oder Momente zu behalten im Sinn oder überhaupt festzuhalten, der ist so alt wie die Menschheit selbst. Und wir schauen uns einen Text an, den ich euch mitgebracht habe. Und das ist ein Erlebnis, wo Jesus drei seiner besten Freunde mitgenommen hat, oben auf so einen, vielleicht nicht solchen Berg, aber auch auf einen Berg, und wo sie etwas Besonderes erleben. Ich lese uns das mal gemeinsam vor. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf Erden sie bleichen könnte. Dann erschienen ihnen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Petrus rief: Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er da sagte. Denn die drei Jünger waren vor Schreck ganz durcheinander. Da kam eine Wolke und hüllte sie ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemand mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Jesus nimmt seine Jünger mit auf einen Berg. Und hier oben, da sind sie jetzt, oder da waren sie. Und sie haben auch ein Bergerlebnis, in dem sie Dinge erleben, Weitblick gewinnen und was ganz Besonderes sehen. In diesem Moment, wo sie da oben stehen, wird vielleicht, Johanna, können wir unabhängig von der Absprache, die wir gemacht haben, vielleicht doch nochmal in den Text zurückgehen, dass wir immer mal in den Versen drin bleiben. Dann gehst du nochmal bitte 4 Folien zurück an den Anfang. Da passiert etwas. Da steht es, Jesus wird vor ihren Augen verwandelt. Und ein Satz weiter, da wurden seine Kleider weiß, wie sie kein Bleichmacher weiß machen kann. Aber wenn ich daran zurückdenke, wie ich groß geworden bin, da hat mir meine Mama irgendwie erklärt, ja Stefan, du darfst nicht die schwarzen Socken und das weiße T-Shirt zusammen in eine Wäsche packen. Weil dann ist es nicht mehr, T-Shirt nicht mehr weiß. Traum einer jeden Hausfrau, so vor 50 Jahren jedenfalls. Blütenweiße Wäsche, das wäscht so weiß, weißer geht's nicht. Ne? Das wollte man immer haben, weiße Wäsche, strahlend. Sauber muss das sein, nicht nur rein. Ne? Wofür? Das war ein Zeichen von, hier ist alles in Ordnung. Hier gibt es keine Fehler. Und in Jesus, dieses Weiß, dieses Strahlen, ein Zeichen für Herrlichkeit, Sündlosigkeit. Ja? Jesus, Sie sehen den hier, so wie es in Offenbarung 1 beschrieben ist, strahlend weiß, Angesicht wie die Sonne. Wow, das muss die geflasht haben. Und dieses Wort, was hier im griechischen Text in der Bibel steht, für verwandeln, da steht Metamorphote. Klingelt's was? Wer hat in Bio aufgepasst? Ich sehe keine Handzeichen, sehr gut. Ja, du hast aufgepasst. Was bedeutet das? Was kommt da raus? Sehr gut. 2+. Ja, 1 gibt eine 1. Jawohl. Metamorphose, die Verwandlung von einer unscheinbaren Raupe in einen herrlichen Schmetterling. Ich habe es noch nie mal selbst erlebt, ja. Ich würde es gerne mal sehen, wie das funktioniert. Aber es ist der Wahnsinn, was da passiert. Also das passiert mit Jesus. Gott nimmt für einen Augenblick die menschliche Hülle über seinen Sohn weg. Und die Jünger sehen ihn so, wie er wirklich ist als Sohn Gottes, wie er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Und spätestens hier sind sie geflasht und wissen, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes, dem wir hier begegnen. Hammererlebnis oben auf diesem Berg, was sie erkennen, wie weit sie sehen können. Dann kommen da 2 Gestalten, 2 Typen, Elia und Mose. Ich will jetzt nicht zu lehrerhaft sein und wieder fragen, ob ihr die kennt. Mose und Elia, 2 Personen aus dem Alten Testament. Der Mose, das ist derjenige, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, derjenige, der dem Volk die Gebote von Gott weitergegeben hat. Und wir sehen auch, wenn wir in die Bibel aufschlagen, die ersten 5 Bücher der Bibel heißen Buch Mose, da wo die Gesetze, Gebote, die Richtlinien Gottes drinsteht. Wenn es in Israel in den Synagogen heißt, sie lesen aus Mose, sie lesen aus dem Gesetz. Ja, also Mose verkörpert hier das, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Mose verkörpert das Gesetz. Und der Elia, der war von, ich weiß gar nicht, was er von Beruf war, aber er war Prophet. Er war Prophet. Propheten sind Sprachrohre Gottes, Menschen, durch die Gott geredet hat in bestimmte Situationen hinein. Und es gab immer wieder Propheten, die hingewiesen haben auf bestimmte Zeiten, auf Zeiten, auf denen Jesus gekommen ist. Und im Hebräer lesen wir, so wie Gott am Anfang durch die Propheten geredet hat, immer wieder durch Propheten, so hat er am Ende gesprochen durch seinen Sohn. Und so wie eine Ankerkette ein Glied am anderen hängt und hinweist auf den Anker selbst und hinführt auf den Anker, so ist es bei den Propheten auch. Sie zielen auf Jesus hin. Und jetzt haben wir hier den Mose und den Elia. Wir haben das Gesetz und die Prophetie. Wir haben das gesamte Alte Testament, das alles, was die Geschichte und Heilsgeschichte ausmacht, kommen hier mit Jesus und in Jesus zusammen. Christus ist das Gesetzesende. Wer an ihn glaubt, ist gerecht. Das Gesetz erfüllt sich, die Prophetie erfüllt sich in ihm. In ihm, in Jesus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm ist die Fülle Gottes leibhaftig. In ihm. Hier zielt alles auf Jesus hin. Versteht ihr? Was hier, was die Jungs da oben erleben, das ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob sie das verstehen, aber was sie wollen, ist die Zeit festhalten. Sie sagen, Herr Jesus, hier ist es gut, ja? Hier fühlen wir uns wohl. Wir wollen 3 Hütten bauen. Hier richten wir unsere Zelte auf, hier bleiben wir noch ein bisschen. Das ist so der Hammer hier, was wir hier erleben. Wir wollen da bleiben. Und dann passiert noch etwas anderes. Das lesen wir in den nächsten Versen. Da kommt plötzlich eine Wolke. Gehst du mal eine Folie weiter, Johanna? Genau. Da kommt eine Wolke, die hüllt sie ein. Wolke kennen wir auch aus dem Alten Testament. Da, wo Gott ist, da verhüllt er sich in der Wolke, weil keiner ihn so sehen kann in seiner Pracht und Herrlichkeit. Und dann hören sie Gottes Stimme. Und Gott sagt, dies ist mein lieber Sohn. Da sagt er zu den 3 Freunden von Jesus, auf den sollt ihr hören. Er sagt, das Fokus, wer Jesus wirklich ist, er sagt, ja, er ist dein Sohn. Und das haben sie wahrscheinlich schon in dem Moment erkannt. Aber er sagt, auf den sollt ihr hören. Also das, was die Jünger hier mitkriegen, ist alles zentriert auf Jesus. Sie sehen in die Zukunft rein. Sie sehen, wie Jesus weiterkommt. Sie sehen in die Vergangenheit rein, wo er herkommt. Heilsgeschichtliche Zusammenhänge. Keine Ahnung, ob das alles verstanden haben. Aber sie haben hier etwas von Weitblick, von Herrlichkeit. Sie werden zugedröhnt von diesem Erlebnis. Und dann geht es weiter. Dann gucken sie sich auf einmal um. Nach rechts und nach links. Plötzlich sehen sie niemand mehr, nur noch Jesus. Vom einen auf den anderen Moment ist alles weg. Diese Herrlichkeit von Jesus ist weg, Metamorphose weg, Elia weg, Mose weg, Wolke weg, Stimme weg, wuff. Plötzlich landen sie hier irgendwo da unten. Na, sie sind noch auf dem Berg, aber irgendwie ist plötzlich dieses Erlebnis weg. Was bleibt ihnen? 2 Dinge. Das möchte ich euch mitgeben. 2 Dinge bleiben. Bei mir und auch bei dir. Wenn alles weg ist, Jesus bleibt. Wenn alles weg ist, Jesus bleibt. Und das Zweite ist, das, was sie hier oben gesehen haben, den nächsten Berg, das ist auch noch dann wahr, wenn sie hier unten sind. Wenn ich vom Elsekord nach unten gehe und gehe ins Tal und guck nur noch bis zur nächsten Felswand und denk, boah, war das wirklich wahr, was ich da gesehen habe? Blümlis Alphorn da hinten? Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. dann weiß ich, ich habe es erlebt, ich habe es gesehen, als ich oben war. Und es ist trotzdem wahr. Es ist trotzdem wahr, auch wenn ich es nicht erlebe. So, jetzt zurück in unserer Bergerlebnisse. In unser Erleben. Hast du in deinem Leben Bergerlebnisse? Vielleicht so Erlebnisse wie die Jünger auch, in denen dir irgendwas klar wird, in denen dir klar geworden ist, ich bin gemeint, Jesus meint mich. Vielleicht Momente, in denen du vor Jesus auf die Knie gegangen bist und hast gesagt, ja Gott, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist, gestorben bist. Oder wo dir irgendwas deutlich geworden ist, in einem Gottesdienst, in einem Erlebnis. Das ist ja manchmal so. Ne? Manchmal kommt man hier in den Gottesdienst, Olaf predigt, da denke ich hinterher, oh, das war gut, aber worüber hat er gesprochen? Ja, ich komme nächstes Mal wieder. Und irgendwann, ich weiß noch zum Beispiel, im Dezember hat Olaf gesprochen und da bin ich hinterher zu ihm gesagt, Olaf, du hast heute nur für mich geredet. Wow! Das war so der Flash. Kennt ihr sowas? Also nicht abhalten lassen davon, wenn man einen Gottesdienst, du dachtest, oh, das war heute gut, hat mir gut getan, warme Dusche, ja, immer wieder gut, aber du wurdest nicht umgehauen. Aber manchmal gibt es so Momente, wo du hier oben stehst und wo du weißt, boah, das war super. Und du erinnerst dich vielleicht an irgendwelche Zeiten zurück in deinem Leben. Und wie gehen wir mit diesen Momenten um, mit diesen Bergerlebnissen in unserer Vergangenheit? Das möchte ich dich fragen. Sind sie für dich Gaspedal oder sind sie für dich Bremse? Motivieren sie dich, wenn du im Tal bist, weiterzugehen? Oder drehst du dich nur um und sagst, boah, ist das hier ätzend alles, ich will es wieder haben wie früher. Damals, als der Wilhelm Busch noch gepredigt hat, ne? Oder als wir noch einen Posaunenchor hatten. Gibt's ja. Wo ihr euch sagt, vielleicht sagt, ja, Moment, das gefällt mir hier nicht mit der Musik oder mit dem, ach, mit irgendwas früher da, ach, als ich noch jung war, als ich bewegt wurde, als ich auf dem Berg stand, jetzt bin ich hier. Kann ja sein. Ich kann nicht in dein Leben reingucken. Aber was macht das mit dir da oben? Und was macht das vor allen Dingen mit dir da unten? Ich wünsche mir für mein Leben und für deins, wenn wir hier sind, dass uns die Bergerlebnisse der Vergangenheit motivieren, weiter zu denken und weiter zu glauben. Und nicht zu sagen, oh, schade, dass es weg ist. Sondern zu wissen, das, was ich da gesehen habe, das hat Perspektive. Das ist wahr. Und das trägt mich auch in den Momenten, wo ich hier bin. Keine Ahnung, was du heute Morgen hier mitbringst. Wo du im Moment stehst. In welche Richtung du gehst. Ob dein Glaube müde geworden ist. Du keine Perspektiven mehr für dein Leben hast, die Liebe dich nicht mehr motiviert, du müde oder innerlich krank bist und sagst, ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt noch lohnt, hierher zu kommen, lohnt es sich überhaupt noch zu beten, es kommt mir vor, als würde ich nur bis zur Decke reden, wo ist Gott? In diesen Momenten sollen dir zwei Dinge wichtig sein. Das, was du hier oben erlebt hast und was du gesehen hast, bleibt wahr, auch wenn du es im Moment nicht spürst. Das, was Gott in deinem Leben getan hat, schreib dir das auf in einem Tagebuch. Habe ich letzte Woche dem Kai gesagt, ne? Wo ist er, der Kai? Habe ich gesagt, Kai, führ ein Tagebuch und schreib auf Gutes, was Gott in deinem Leben getan hat. Und das spricht manchmal lauter, wenn ich es lese, als wenn ich in der Bibel lese. Dann weiß ich, ja, das war's. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das eine, erinnere dich an deine Bergerlebnisse und lass sie zum Gaspedal werden. Und die zweite Sache, wenn alles vergeht, dein Leben zerbricht und deine Hoffnung zu sterben droht, dann weißt du, Jesus ist da. Wenn alle Herrlichkeit, aller Weitblick weg ist, Jesus ist da. Und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass das wahr ist, dass das steht. Du bist da. Alle Tage bis an das Ende der Welt und bis an unser Leben, egal wie früh oder spät es endet, sagst du mir das zu. Unabhängig, ob ich das spüre oder nicht, ich darf um deine Gegenwart wissen und ich darf es wissen, dass du hörst, dass du da bist. In der Situation, in der wir gerade sind, in der ich und du, in der wir beide jetzt hier, die wir hier im Gottesdienst sind, drinstecken, die kennst du und du siehst uns. Und wir sagen dir das in der Stille. Wir sagen dir das, was uns im Moment bewegt. Jesus, und wir glauben und wissen, dass es mehr gibt als das, was wir im Moment sehen. Wir glauben und wissen, dass du wiederkommst und dass du Herr bist, dass du die Macht hast. Und wir danken dir für Bergerlebnisse und geistliche Höhepunkte in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, du sprichst uns an. Und wir können das nicht leugnen in unserem Leben, dass es so wahr ist. Wir müssten unser Leben wegwerfen. Danke dafür. Und nimm uns an die Hand auf dem Weg dir nach, egal ob es bergauf oder bergab geht. Danke. Amen.